Energie im Wandel. In diesem Podcast geht es um die Energiewende und wie sich auch andere Bereiche in Richtung Nachhaltigkeit wandeln können. Denn die Energiewende ist in Wirklichkeit eine Menschenwende. Klaus Hartmann steht für den nachhaltigen Wandel in der Energiewirtschaft und weiß als Familienvater, dass Nachhaltigkeit die Lebensgrundlage für unsere Kinder ist und wir genau jetzt etwas ändern dürfen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Energie im Wandel. In dieser Folge geht es heute um das Thema persönlichen Wandel und bei mir ist ein absoluter Experte, nämlich der Kai-Uwe Berdig, der Experte ist für Mindset, Human Capital und neue Wege. Kennengelernt habe ich Kai-Uwe bei der PSA, das ist die Public Speaking Academy von Tobias Beck. Damals ehrlicherweise nur online. Wir haben uns da zwar ein ganzes Wochenende gefühlt, 48 oder noch mehr Stunden begleitet. Und ich bin ganz froh, dass ich ihn tatsächlich vor ein paar Tagen jetzt auch in live und in Farbe kennengelernt habe. Er ist nämlich auch Teilnehmer bei Germany's Next Speaker Star. Und wir sind sehr froh, dass wir beide im Augenblick unter den Top 20 stehen und hoffentlich auch noch ganz lange da zusammen weitermarschieren. Bevor ich ihn dazu nehme, mache ich einmal noch die offizielle Anmoderation. Über 35 Jahre eigene Erfahrung als Schmerzpatient mit schweren Depressionen, Burnout und jahrelanger Antriebslosigkeit. Heute schmerzfrei Top-Speaker und Headcoach der Berdig Academy sowie Mentor. Er hat Tausende von Menschen in Coachings und auf Social Media inspiriert und zum Umdenken gebracht. Als Speaker gibt er Impulsvorträge in Unternehmen und Verbänden, Workshops und 1:1 Potenzialgespräche, die in die Tiefe gehen. Er zeigt neue Wege in Unternehmen zur Nutzung ihrer wichtigsten Ressource, dem Human Capital, auf. Jetzt möchte ich dich, Kai-Uwe, aber ganz herzlich begrüßen und bin froh, dass du da bist.
Vielen lieben Dank, lieber Klaus, für die Einladung. Ich freue mich auch mega, dabei zu sein.
Sehr gut. Ich habe es im Vorgespräch ja schon verraten. Ich starte gerne bei der Person, damit die Zuhörer und ich vielleicht auch noch ein Stück weit dich besser greifen können. Magst du mal erzählen, wie du groß geworden bist, wie du zu dem geworden bist, der du heute bist, ohne das jetzt in alle Details zu gehen, aber ich bin total gespannt, dass du da ein bisschen was von dir preisgibst.
Ja, so ein paar Details, gerne. Bin jetzt mittlerweile 48 Jahre alt oder jung, je nachdem. Ich habe zwei Kinder, die sind 9 und 13 Jahre jung. Und früher war das so, ich bin relativ früh schon krank geworden mit Rheuma. Und damals war ich 8 Jahre alt. Und das ging dann so mein langes Leben. Und daher auch der Schmerzpatient. Immer Medikamente, Krankenhäuser, Aufenthalte und viel gearbeitet. Mhm. Und in der Zeit habe ich auch mich selbst, ja, von dem, wie ich mit mir selbst geredet habe, nicht so gut behandelt. Da war so vieles von, du musst zeigen, du musst beweisen. Also ich musste das dann in meiner Welt und habe zwischendurch meine Frau kennengelernt. Wir sind jetzt seit 1999, also 22 Jahre zusammen.
Das ist ja ein Zufall. Ich muss deswegen lachen, weil ich auch mit meiner Frau 1999 zusammengekommen bin. Da haben wir auch noch eine Parallele.
Ja, voll gut. Ja, und dann geht das so erst, ne? Haus bauen, Auto, ja.
Die Dinge im Außen, dann, naja.
Ja, die Dinge im Außen, genau. Und dann war dann irgendwann so, ich kam ins Krankenhaus und es hieß, wir können die ganzen Schmerzen nicht mehr erklären. Und dann so psychosomatisch, was? Das war vor 11,5 Jahren. Und da habe ich erstmal lange Zeit sozusagen diese schweren Depressionen gehabt, wo ich dann drin geblieben bin. Mhm. Und dann kam so diese Wende. Das, was ich denke, das passiert. Und dann schlagartig so, was? Ich kann mit dem, was ich denke, viele Dinge verändern. Also in mir, in dem, was passiert. Und da habe ich angefangen, über Denken überhaupt erstmal nachzudenken. Mhm. Über Denken, nachdenken. Das ist auch sehr schön. Und wie denke ich, was für Wörter benutze ich beim Denken? Und ja, so kam ich dann zur Kommunikation und zum neurolinguistischen Programmieren. Also das, was wir denken, wie das Auswirkungen hat auf uns selbst und auf andere, wie wir reden, was bestimmte Worte für Auswirkungen haben. Und bam, wirklich schmerzfrei, gesund, antriebsfähig. Ich bin wieder voll da.
Okay, sehr schön. Ich habe gedanklich bin ich nochmal bei 8 Jahren tatsächlich hängen geblieben, weil für mich ist Rheuma tatsächlich eine Krankheit, die in meiner Wahrnehmung zumindest eher ältere Menschen befällt. Jetzt mit deinem Wissen, was du heute hast, kannst du dir erklären, warum du damals praktisch diese Krankheit bekommen hast? Weil häufig ist ja eine Krankheit ja auch irgendein Hinweis, dass man vielleicht was anders machen darf. War es vielleicht damals schon dein Denken? Hast du vielleicht, aber mit 8 ist man ja noch nicht so eingefahren, dass man im Prinzip sich da irgendwie gedanklich in Anführungszeichen niedermacht oder sowas?
Nee, wenn ich von der Psychosomatik her gehe, ist es halt Aufmerksamkeit, Liebe, all das, was ein Kind noch mehr haben, also ich damals noch mehr haben wollte. Und das war dann nicht so, wie ich das hätte haben wollen. Und ja, ich bin froh, dass ich mein Leben heute wieder so habe, dass ich selbstbestimmt bin. Mhm. Dass ich bei vielen, vielen Dingen nachlese, psychosomatisch, wo kommt es her? Was sind da für Probleme im Hintergrund? Mhm. Und Schulmedizin finde ich immer noch sehr, sehr wichtig, weil es halt viel geholfen hat. Und die Herkunft, weil das ist ja in der Schulmedizin jetzt leider nicht so ganz, da wo hingeschaut wird, sondern wo kommt denn überhaupt das alles her? Und da bin ich als ja, mit Anhänger sozusagen dieses Mein Körper Sprachrohr oder Barometer der Seele. Mhm. Und ich bin ja nicht der Einzige, bei dem dieses Hinschauen, wo kommt was her, mittlerweile funktioniert.
Ja, das glaube ich. Also bei mir war es ja auch tatsächlich eine Zeit lang so, da scherze ich immer noch mit einem Kollegen, den ich immer noch sehr schätze bei den Stadtwerken. Wir waren zeitgleich 2019 extrem viel krank. Ich war immer schon gefühlt einmal im Jahr so eine Woche krank, wo ich wirklich mit Fieber im Bett lag, was auch, glaube ich, nicht ganz normal gewesen ist. Und in dem Jahr hat es sich geholfen. Da war ich wirklich 4-mal eine ganze Woche komplett weg. Also jetzt nicht weg, war schon noch anwesend, aber wirklich so, dass ich nur liegen konnte, Fieber und das eine Mal auch so Schmerzen gehabt, dass ich nicht mehr schlucken konnte und all so ein Krams, wo ich dann auch nicht mehr zum Arzt gehen konnte, weil ich nicht mehr reden konnte, weil es so wehgetan hat. Da war da irgendwie sonst was entzündet. Und für mich war das auch tatsächlich lehrreich, dass ich einfach was anderes machen darf oder auch machen muss, damit der Körper wieder eher in die Fülle kommt und sich darüber freut. Und ich vielleicht auch, wenn er krank wird oder wenn er Anzeichen macht, dass er eine Pause braucht, einfach, wie du sagst, liebevoll mit ihm umgehe und dann einfach mal ein bisschen kürzer mache, vielleicht mal früher zu Bett gehe. Und das hilft mir tatsächlich sehr viel. Hilft wahrscheinlich nicht, wenn man dann am nächsten Tag oder was dann wieder mit was anfängt, was eigentlich gar nicht die, wenn ich es mal so bezeichnen will, die Seelenaufgabe ist, sondern vielleicht einen doch wieder in eine falsche Richtung führt und man sich selber tatsächlich da wandeln darf. Eine Frage dazu, Kai-Uwe. Du hast dann ja eben das neurolinguistische Programmieren, kurz NLP, schon angekündigt. Wir hatten im Podcast schon den Ulrich Oldehaver. Das ist mein NLP-Trainer, bei dem ich jetzt auch gerade tatsächlich den Master mache, den ich sehr schätze. Für alle, die das nochmal erinnern wollen, können natürlich auch nochmal reinhören. Ich glaube, irgendwas in den 40ern war das die Folge. Mich würde es interessieren, Kai-Uwe, wie du praktisch NLP beschreiben würdest, weil ich habe es vorher auch nicht verstanden, so grob. Ich habe es immer wieder empfohlen bekommen, dass man es machen sollte. Wie würdest du es umreißen für jemanden, der das jetzt noch nicht selber so einen Kurs gemacht hat?
Es kann alles verändern oder auch gar nichts.
Okay.
Ja, es kommt darauf an, wie derjenige diese neuen Gedankenstrukturen, die da aufgezeigt werden, für sich selbst überhaupt als realistisch mit einstufen mag. Es geht ja da um teilweise wissenschaftlich fundierte Hokuspokus-Dinge wie Trancen, ja, wie sozusagen unter Hypnose Dinge machen und anders denken mit ja, ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten, das Denken verändern, sodass Flexibilität ins Denken hineinkommt.
Ja, also was mir tatsächlich zum, ich sag mal, allgemein erklären, wenn ich meinen Kindern erzähle, was praktisch ich da gelernt habe, sehr geholfen hat, ist tatsächlich viele Dinge auch positiv zu formulieren. Gerade in der Kindererziehung muss ich ja zugeben, dass ich häufig auch, ich sag mal, in der Anfangszeit häufig Sachen negativ verbunden habe. Also ich sei nicht so laut, schmeiß die Milch nicht um, mach das nicht, mach dies nicht. Und unser Unterbewusstsein kriegt ja das nicht überhaupt nicht hin. Also das Kind hört nur, schmeiß die Milch um, sei laut und was auch immer da rauskommt. Und das ist für mich immer so ein ganz plakatives, einfaches Beispiel, wie man Dinge umdrehen kann, wie man sich verändern kann. Und das ist aber anstrengend. Also wenn du im Prinzip mal dir bewusst jeden Tag Mühe gibst, alles positiv zu formulieren. Da darf man echt kreativ werden und mittlerweile gelingt es mir mehr und mehr, die Dinge umzudrehen und ich habe immer noch Situationen, wo ich spüre, okay, jetzt hast du wieder das mit dem Nicht zusammen gemacht und ich brauchte manchmal echt ein paar Minuten, um die Formulierung hinzukriegen, wie man es jetzt dann positiv formulieren kann.
Ja, natürlich. Also wir benutzen hier im Deutschen viele Wörter, die mit Un anfangen, um dann auch das wieder so auszudrücken, was wir nicht haben wollen, also auch wieder mit dem Nicht. Und seit 1,5 Jahren mache ich auch das Gleiche. Ja, die Sätze so umzuformulieren, dass diese Verneinung überhaupt nicht mehr mit drin ist.
Ja.
Ja, also sozusagen nicht frei reden. Und es gibt ja noch mehr Wörter, die schwierig sind zu benutzen. Ja, zum Beispiel das Wort aber. Du wirst ja wissen, dass dann auch das Wort aber all das, was davor kommt, sozusagen verneint. Ja, aber. Das ist ein Nein. Und die neuesten Studien gehen davon aus, dass das, was davor kommt, gelogen ist.
Ach, du meinst, dass das Ja dann sogar gelogen ist, dass es eigentlich Nein?
Ja. Okay. Mhm. Ja, genau. Und das ist, also das finde ich mega spannend. Auch dann hinzuhören, was wird wie gesagt. Ja, früher gab es ja mal diese Sandwich-Taktik beim Feedback-Gespräch. Mhm. Das machen sie toll, aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass das gelogen ist, what? Also wenn mein Unterbewusstsein würde dann davon ausgehen, dass es gelogen ist. Und dann wird es nämlich richtig interessant. Ja. Dann kann ich jetzt auch das Feedback-Gespräch eigentlich, was ja auch wieder ein Unwort ist, eigentlich wegkicken.
Ja, ja, das stimmt.
Und da ist der Wandel auch wieder mit drin. Wie denke ich, wie formuliere ich Sätze, so dass es bei meinem Gegenüber ankommt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Arzt bin und sage, ich muss Sie darüber aufklären, das hat mega Nebenwirkungen, aber ich habe immer die richtigen Medikamente verschrieben. Geil. Das kommt richtig gut bei dem an. Ich habe immer die richtigen Medikamente verschrieben und es davor wird gelöscht. Okay.
Hm. Das ist clever, das stimmt. Ja. Also tatsächlich haben wir auch über das Aber lange gesprochen, haben aber wahrscheinlich haben wir auch darüber gesprochen, wo man es dann sinnvoll anwenden kann, aber da war ich tatsächlich noch nicht, dass man damit dann die Sachen wieder weglöschen kann, die man zwar erwähnen muss oder die ich auch in der Rolle als Arzt in dem Augenblick sagen muss und ich dann bewusst vielleicht wieder wegmache. Cool, das ist schon gut. Ja.
Genau, also bewusst die Sprache einsetzen. Ich finde das so mega. Deswegen habe ich das komplett in meinem Leben voll integriert und war jetzt auch gerade wieder in Berlin. Habe noch mal den Practitioner gemacht bei einem anderen Dozenten, beim Chris Mulzer, um Unterschiede kennenzulernen, um es einfach mehr und mehr und mehr zu integrieren im Leben.
Das ist schon cool. Ich hatte dich eben dann ein Stück weit unterbrochen in deiner Geschichte, Kai-Uwe. Du hast dann ja für dich irgendwann erkannt, dass dieses, ich sag mal, höher, schneller, weiter, was ja vielen von uns in einer gewissen Phase des Lebens, ich sag mal, irgendwann vor die Füße fällt, nicht das Richtige ist. Was war der Punkt, wo du dann im Nachhinein betrachtet gemerkt hast, okay, diese Entscheidung war Gold wert, um deinen persönlichen Wandel da in die Wege zu leiten. War das ein Hinweis von außen? War das die Selbsterkenntnis? Oder wie bist du darauf gekommen, dass zum Beispiel dein Denken dich ein Stück weit krank gemacht hat?
Meine Hausärztin hatte mich irgendwann, weil ich mega aggressiv war. Ja. Sie hat dann gesagt, Herr Werdig, gehen Sie in eine Selbsthilfegruppe für Sucht. So, was? Okay. Ich habe es gemacht. Und das erste Mal, als ich da war, vor jetzt 6 Jahren und 2 Monaten, ging es um Glaubenssätze. Ein Wort, was ich vorher noch nie gehört hatte. Und das ist ja, wie denken wir uns die Welt? Was denken wir, wie die Welt funktioniert? Was denke ich, wie all das funktioniert? Was denke ich über mich? Was denke ich über andere? Was gibt es für Realitäten bei jeder einzelnen Person? Gibt es unterschiedliche Realitäten? Und da habe ich festgestellt, jeder Mensch hat seine eigene Realität. Also wenn zwei Menschen die Straße entlang laufen zur gleichen Zeit, am gleichen Tag und am Ende so nach 200, 300 Metern befragt werden, hat jeder etwas anderes wahrgenommen, andere Dinge gehört, andere Dinge gesehen, andere Farben, andere Geräusche gehört, da die Vögel, da ein Auto. Und jeder nennt es seine eigene Realität, weil es für ihn das ist, was passiert ist. Mhm. Nur was ist dann wirklich Wirklichkeit? Und so habe ich angefangen umzudenken. Ja, andere Menschen haben ihre eigene Meinung. Es ist nicht nur meine Meinung, die existiert. Das war damals für mich sozusagen nicht wirklich vorhanden, dass jeder eine andere Realität hat oder eine andere Meinung. Die müssen doch so und so. Und von da habe ich mich halt immer weiter, immer tiefer hineingeritten, dass es nur noch Schwarz und Weiß gab. Mhm. Also sozusagen das, was ich gedacht hatte, war für mich die Realität gewesen. Und als es angefangen hat mit diesem Umdenken, Überdenken, also da kamen neue Perspektiven auf. Einmal so, was? Das ist wahr? Das gibt's? Warum hat mir das nie jemand in der Therapie gesagt? Ich hatte über 200 Therapiestunden mit den ganzen Gruppensitzungen, die ich hatte, und das ist dann nie angesprochen worden. Verdammt nochmal, es gibt ja noch mehr. Und da habe ich vor 6 Jahren angefangen, über meine Glaubenssätze, über all das Transaktionsanalyse nach Eric Bernet. Wer ist in welchem Zustand gerade und verhält sich als Kind oder als Erwachsener oder. Dann darüber nachzudenken, die Welt neu zu verstehen, mein Leben neu zu verstehen und wie wir miteinander umgehen. Und das ist einfach Wandel. Also mein Wandel gewesen von einem mega aggressiven und zerstörerischen Menschen zu sich selbst und zu anderen, ja, zu einem, sehe ich auch mal, sehr umgänglichen Menschen mittlerweile. Mhm. Ja, und da ging dieses, wann ist genug genug? Ging mir immer durch den Kopf, wann ist genug? Was ist genug? Wie viel ist genug? Und heute weiß ich, dass es hier und jetzt, in dem, wo ich lebe, genau das ist, was das Wichtigste für mich ist. Egal, wie viel da noch sonst da ist. Das ist nice to have. Nur, das ist nicht das Alleinige, sondern der Moment, das Jetzt, das hier.
Ja, das glaube ich dir. Und du hast ja tatsächlich auch in den letzten Monaten da nochmal eine besondere Prüfung auferlegt bekommen. Ich habe ja mitbekommen, dass dein Haus abgebrannt ist, sodass du das nochmal für dich ganz anders erleben durftest. Magst du uns da nochmal reinholen, was da für Erkenntnisse daraus abgeleitet wurden?
Es hat gebrannt im Erdgeschoss.
Okay.
Und danach haben wir sozusagen durch Ruß und Rauch, der das ganze Haus gezogen ist, 3 Stockwerke entsorgt.
Okay.
Mit Büro, allem drum und dran. Ich weiß heute, dass für mich, ich brauche was zum Schlafen, was, wo ich Essen zubereiten kann und wo ich arbeiten kann. Mehr brauche ich nicht mehr. Ja, all das, was mich gehalten hat, was beschwerlich war, diese Last von all dem, was da ist, ist alles weg. Und das hat mir so eine Freiheit gegeben. Ich bin jetzt innerhalb der letzten 4 Monate 4-mal umgezogen. So what? Hm. Auch unsere Familie, also wir sind auch viel mehr zusammengeschweißt und leben jetzt auf 80 Quadratmetern, 3 Zimmer. Das ist schon was ganz anderes und es funktioniert wunderbar.
Ja, das glaube ich auch, dass tatsächlich solche Phasen häufig, ich sag mal, das mehr zum Vorschein bringt, was ohnehin da ist. Also auch die Corona-Phase war für viele Menschen ja eine Phase, wo die Kinder nicht in der Schule waren und man dann viel zu Hause war, die entweder total schön war. Also ich habe die Zeit unheimlich genossen, dass man im Prinzip rund um die Uhr mit der Familie zusammen sein konnte, was ja sonst bei uns zumindest davor immer nur im Urlaub möglich war. Selbst am Wochenende ist es ja häufig so, dass man dann, was weiß ich, mit Sport irgendwo unterwegs ist oder sonst was und dann doch wieder, ist ja auch nett und schön, alles keine Frage. Und aber in der Corona-Zeit man gefühlt jeden Tag 24 Stunden aufeinander gehockt hat und es in einem Fall wie bei uns halt schön ist und es aber auch andere Fälle gab, die mir auch berichtet worden sind, wo das dann wirklich zum Vorschein gekommen ist, dass man vielleicht doch dieses Außen gebraucht hat, wo jeder seinen Auslauf hatte, um nicht so intensiv miteinander in Kontakt zu kommen. Und das dann ja wahrscheinlich in der Phase dann zum Vorschein gekommen ist, dass man vielleicht doch vielleicht unterschiedliche Werte hat oder doch unterschiedliche Ziele im Leben hat und es dann tatsächlich zu Problemen gekommen ist. Und das ist natürlich schön, freut mich, dass bei euch diese Enge dazu geführt hat, dass ihr enger zusammengekommen seid und es nicht praktisch zum Vorschein gekommen ist, Mensch, da gibt es doch unterschiedliche Weltanschauungen. Was mir dazu auch immer einfällt, das sind ja Sachen, die, es gibt ja, wie heißt denn der Ausdruck, die praktisch so auf ganz viele Sachen verzichten und nur noch mit 36 Sachen durchs Leben gehen. Ich komme mir gerade nicht, weißt du den Begriff, Kai-Uwe? Minimalisten oder Frugalisten, genau, so weit auch so, Frugalisten.
Frugalisten, okay, ja. Ich finde jetzt die 100er oder die 150er, die haben dann halt 150 Dinge, die sie noch im Leben haben oder nur noch 100. Es gab halt auch mal einen Kinofilm, 100 Dinge. Aha. Weiß ich, ob du den gesehen hast. Nee. Also kann ich sehr empfehlen, das ist ein deutscher Film. Und die durften sich dann immer, das war eine Wette, wieder eine Sache am Tag wieder in ihr Leben zurückholen. Aha. Also haben angefangen mit gar nichts. Dem einen war am ersten Tag sein Handy wichtig, dem anderen ein Mantel, weil es ja war, glaube ich, Winter oder so. Also es war ziemlich kalt und ja, dem einen war halt der Mantel wichtiger, dem anderen das Handy. Dann ist der halt nackt rumgelaufen, hat er halt sein Handy gehabt, einen Tag. Okay. Und hat er dann nächsten Tag sich was zum Anziehen geholt. Also das ist
cool. Aber die Erkenntnis daraus ist eigentlich, dass alles, was wir besitzen, besitzt ja auch uns. Das ist ja, mit allem. Also was weiß ich, ist auch die Massenanziehung. Also die Erde zieht den Mond an, aber die Mond zieht ja auch die Erde an, andersrum. Das ist ja mit allen Sachen, wie im Kleinen, wie im Großen. Und wir merken es auch. Also wir haben auch ein Haus, das hat hier zum Glück noch nicht gebrannt, wobei, während ich sage, weiß ich auch nicht, ob es unbedingt ein Glück ist, dass es noch nicht gebrannt hat. Wir haben echt viel Zeugs hier drin. Und wir haben auch die Corona-Zeit genutzt, um tatsächlich mal bei eBay Kleinanzeigen ganz viel einzustellen. Und mittlerweile habe ich auch das Gefühl, es ist auch nicht der richtige Weg, sondern ich werde es wahrscheinlich alles mal wegfahren, was wir da aussortiert haben, damit andere Menschen, die wirklich damit was Sinnvolles anfangen können, mit den Büchern, mit den Küchenutensilien, die wir doppelt und dreifach haben, dass die tatsächlich mal damit was machen. Weil es beengt ein Jahr. Und es ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich was weggebe, ist das Leben danach ein Stück weit freier.
Ja. Also kann ich von meiner Warte aus total bestätigen. Vor allem hat es auch bei mir und bei uns so viel an Wandel mitgebracht. Auch jetzt, wie du sagtest, die Corona-Zeit. Unsere Tochter ist jetzt 13 und Anfang Corona ist sie gerade 12 geworden. Mhm. Und das war so mega, diesen Wandel bei ihr. Jetzt ist sie mitten in der Pubertät drin, da mitzubekommen, was denn bei ihr alles passiert, wie sie sich verwandelt, wie sie anders da denkt. Das ist Wahnsinn, das hätten wir sonst nie mitbekommen wahrscheinlich, wenn sie von morgens bis nachmittags in der Schule gewesen wäre. Und auch unser Sohn, jetzt 9, ist fantastisch zu sehen, wie da die Weiterentwicklung ist, wie das auch dann vom Unterrichtsstoff her kommt. Und meine Frau ja als Lerncoach konnte da ja bei den Kindern auch wunderbar das Anwenden, die einzelnen verschiedenen Repräsentationskanäle beim Lernen herauszuarbeiten.
Okay, gut. Ja. Was machst du denn jetzt heute, Kai-Uwe? Das wäre nochmal so eine spannende Frage. Ich weiß ja, dass du die Baerdig Akademie gegründet hast und da auch in Unternehmen gehst, oder sind es tatsächlich eher die Einzelpersonen, mit denen du arbeitest? Das würde mich jetzt auch nochmal an der Stelle interessieren. Du hast gerade deine Frau erwähnt, die scheint ja als Lerncoach da womöglich auch ein Baustein bei zu sein, oder?
Genau, sie ist Lerncoach und Resilienztrainerin für Kinder und Jugendliche und bald auch Resilienztrainer für die Weitergabe an Lehrkräfte. Sodass das einmal im Kinder-Jugendbereich Wandel darstellt. Und ich bin im Moment noch so im Privatkundenbereich und die Firmen werden immer mehr.
Gut. Und jetzt warst du kurz, glaube ich, eingefroren, aber alles gut. Die Kunden, die mehr werden im Business-Bereich, ist es tatsächlich dann eher das Reden halten oder Vorträge, Impulsvorträge geben, oder gehst du dann eher praktisch auch in die Richtung Beratung, dass du eher mit ihnen sprechen willst? Was ist das, was dein Gefühl ist, was wahrscheinlich in Zukunft mehr sein wird?
Über die Impulsvorträge in die Workshops hineinkommen, sodass dann gesehen wird, ah, okay, also es ist wichtig, dass wir auf die Menschen schauen. Wie sind wir im Unternehmen aufgestellt? Wie gehen wir miteinander um? Wie ist denn die Zufriedenheit überhaupt der Mitarbeiter im Unternehmen, dem Unternehmen gegenüber? Ist denn überhaupt sozusagen der Sinn der Existenz des einzelnen Mitarbeiters ihm bekannt, was er am Unternehmen mitträgt? Mhm. Und wie das zusammenpasst insgesamt alles. Wo ich richtig, richtig super gut drin bin, das sind die 1:1 Coachings. Da habe ich auch einige, die Richtung Burnout gegangen sind und innerhalb weniger Sitzungen wieder richtig aus sich rausgegangen sind, teilweise sich selbstständig machen, weil sie gemerkt haben, so wie sie im Moment in den Unternehmen gewesen sind, das geht so gar nicht. Sie machen lieber ihr eigenes Ding und haben da jetzt wieder Visionen, wo sie langgehen, wo es ihnen gut geht. Also das ist mega, was da alles möglich ist. Und du kennst es ja aus dem NLP heraus, es ist niemals zu spät, die Erinnerung an eine glückliche Vergangenheit zu haben.
Das stimmt.
Ja, also das ist bei mir ja auch. Und egal, was da früher mal gewesen ist, ich habe zum einen viele Dinge vergeben können. Unter der Grundannahme natürlich, jeder handelt immer in seiner besten Option. Jeder macht das in dem Moment, was er für das Richtige hält. Mhm. Und dann ist das so die Erinnerung. Also in meinem Leben sehr positiv. Ja. Weil alles, was passiert ist, hat mich ja dazu gebracht, wo ich heute bin. Und hier bin ich gerne.
Mhm. Aber ich muss zugeben, der Satz, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, ich habe ihn auch schon gehört, es ist nie so spät, die Erinnerung an eine glückliche Vergangenheit zu haben. Ich finde das so cool, weil deswegen, also meine Frau und ich haben jetzt ja schon auch, wie du ja auch, seit über 20 Jahren das Leben zusammen erlebt und unsere Erinnerungen sind tatsächlich an bestimmte Ereignisse extrem unterschiedlich. Ich kann mir diese Sachen, wir haben eben über die Krankheiten gesprochen, ich kann mir das immer echt nicht gut merken, also außer, was weiß ich, weil ich mir den Arm gebrochen habe und der wieder gerichtet wurde, das kann ich mir schon merken, weil das sehr weh tat, weil das ohne irgendwas war, also ohne Hypnose hätte ich fast gesagt, also ohne Betäubung, da ist einfach praktisch, das Ding sollte ich einmal auf den Tisch legen und dann hat er einmal raufgedrückt und hat er nochmal geröntgt, meint so, jetzt ist gerade, wo ich sagte, okay, dankeschön. Das hat tatsächlich so doll weh, dass auch ich mit das als schmerzhafte Erinnerung habe. Aber viele andere Sachen, wo mir auch mal Sachen schiefgegangen sind oder ich mich geärgert habe, tatsächlich habe ich das Gefühl, dass mein Gehirn nicht so gut in der Lage ist, das zu merken. Oder ich habe vielleicht schon so Mechanismen mir antrainiert, dass ich tatsächlich die dann einfach durchs Raster fallen lasse und die anderen Sachen mir dann vielleicht etwas mehr merke, die mir dann noch mehr Freude geben. Und am Ende merke ich es ja bei meiner Frau und mir, es hat jeder eine andere Erinnerung, wie es gewesen ist. Und wenn ich doch eh die Wahlfreiheit habe, wie ich es mir merken möchte, ja, warum sollte ich mir das denn negativ merken? Macht doch gar keinen Sinn, mir das Leben schlecht zu machen, sondern dann kann ich doch gleich die beste Version mir abspeichern.
Ich finde das fantastisch, weil es gibt ja manche Menschen, die sich lieber all das Negative abspeichern und dann einen Grund haben, drüber zu meckern.
Ja.
Was aus eigener Erfahrung nicht wirklich gut tut. Ja. Also von daher, macht das Beste aus eurem Leben, macht's euch schön.
Genau.
Manche Dinge können wir einfach nicht verändern, nur die Art, wie wir drüber denken, wie jeder Einzelne drüber denkt. Und dann habe ich es doch lieber schön, als dass ich mich darüber aufrege, über etwas, was ich nicht verändern kann.
Ja.
Wenn ich es verändern kann, dann mache ich es.
Klaus. Hast du eine Idee? Warum? Also ich habe das Gefühl, es hängt ja auch so ein bisschen von der Nation so ein Stück weit ab, wie wir denken. Also wenn ich jetzt an die US-Amerikaner denke, da ist ja alles great und perfect und was weiß ich, die glaube ich, würden dieses Gespräch gar nicht führen, weil die gar nicht wissen, worüber wir Deutschen sprechen. Und wir Deutschen sind tendenziell immer dabei, dass wir eher die Welt nicht voller Möglichkeiten sehen, um das mal vorsichtig zu formulieren. Da war auch bewusst nicht drin, damit ich auch wieder nur die Möglichkeiten jetzt vor Augen habe. Wodurch glaubst du, könnte das entstanden sein?
Oh, das sind bestimmt viele, viele, viele Jahrhunderte zurück. auch schon die Preußen, ne, mit ihren strikten Ich glaube, die Papierflut und das alles, diese ganzen Regeln, kommen ja schon aus dem 19. Jahrhundert.
Ja.
Ja, und das sind wir Deutschen ja gegenüber all den anderen um uns herum sehr viel strikter und weisungsgebundener und obrigkeitshöriger auch, als das in anderen Ländern der Fall ist. Ja, wir haben ja auch schon im Schulunterricht. Ne? Da sitzt einer vorne, alle sitzen hinterm Tisch und dürfen dann dem lauschen, was vorne gesagt wird. So geht das ja dann immer weiter. Das System geht ja durchgängig.
Ja, das kann natürlich sein, dass wir tatsächlich da von den Vorgenerationen das alles so aufgesaugt haben.
Ja, es gibt ja immer die eine Generation an die nächste Generation in der Erziehung weiter. Ja, und nur wenn wir darüber nachdenken, was in den ersten 6 Lebensjahren wir aufgenommen haben und wie viele können sich schon so richtig gut daran erinnern, da wird ja schon die Prägung durchgeführt. Mhm. Und dann kann ich und jeder andere auch überlegen, wenn etwas passiert im Leben und dann unser Gehirn mag Automatismen. Das heißt, es passiert etwas, es kommt ein Reiz und dann läuft ein Automatismus ab, der die Dinge X, Y, Z nacheinander ablaufen lässt. So, und nur wenn ich das mir wirklich auch selbst bewusst mache, was ist denn da jetzt passiert? Wieso habe ich so gehandelt? Wo kommt das her? Was war in meiner Vergangenheit gewesen? Wie haben Papa, Mama, Oma, Opa, Kindergärtnerin, Lehrerin, wie war das denn alles gewesen? Ja, die Hauptbezugsperson, wie haben die damals reagiert? Was haben die gesagt? Oftmals kommt dann ein Bezug dazu. Oder manchmal kommen auch nur Gefühle von früher hoch, die gar nicht so gesehen werden. Ja, oder die auch gar nicht mit diesen Situationen von damals in Zusammenhang gebracht werden. Und dann wird es spannend, da hinzuschauen, das aufzulösen und dann aus diese Autobahn, die ja im Gehirn vorhanden ist, anhand der Synapsen, die sich verbunden haben miteinander, das wieder aufzubrechen und am liebsten halt ganz liebevoll. So, da war jetzt etwas. Und was kann ich machen, dass es anders wird? Und dann ist das wie so ein, ich stelle mir das immer vor, wie so ein Trampelpfad. Erstmal gehe ich mit der Machete durch und mache mir da so meinen neuen Pfad im Gehirn. Und dann wird das weiter ausgebaut und ausgebaut und ausgebaut, dass da dann wieder eine neue Autobahn entstehen kann. Mhm. Schön dreispurig, vierspurig, weißt du, mit Leitplanken und allem drum und dran. Und auch immer wieder überprüfen, ob das dann der richtige Weg ist. Sind das die richtigen Gedanken? Weil unser Gehirn verbraucht ja 50% der Energie des Tages. Und wenn wir ganz, ganz viel neu schaffen, verbraucht es ja noch mehr Energie. Und der Körper will ja Energie sparen. Mhm. Und von daher sind diese Automatismen für unseren Körper total einleuchtend und einprägsam. Mhm.
Ja, wobei ich jetzt gerade, während du es gesagt hast, auch die Idee hatte, man könnte es auch mit einer NLP-Intervention schnell wegmachen, also dieses Bild, indem man da so verschiedene Methoden verwendet, die ja auch tatsächlich alle funktionieren und gleichzeitig muss man natürlich auch in dem Augenblick dran glauben. Also das, was du sagst, ist natürlich der normale Weg für jemanden, der das mit dem Bewusstsein versucht, ändern zu wollen. So ist praktisch.
Aber hier ein NLP-Podcast, also dann können
wir auch anders. Also ich muss zugeben, diese Methoden, die im NLP gelehrt werden, habe ich selber jetzt auch noch, also diese Intervention, das was ich, wenn man ein Bild vor Augen klatscht und all so ein Kram, die habe ich tatsächlich noch nicht außerhalb der NLP-Räume angewendet, bin aber jedes Mal wieder erschrocken und überrascht und positiv beeindruckt, wie gut sie funktionieren. Gleichzeitig ist das, glaube ich, etwas, was nur dann funktioniert, wenn, ich bin ja jetzt formal kein 1-zu-1-Coach, habe ja jetzt regelmäßig Termine, wo man ja sich vorab darauf einigt, okay, möchtest du das weggemacht haben, dass ich das erraucht oder sonst was, und dann funktioniert es auch. Und wenn ich jetzt auf die Bühne gehe und einen Vortrag halte, würde ich es als übergriffig empfinden, wenn ich da jetzt irgendeine Technik anwende und die Leute habe ich gar nicht gefragt, ob es funktioniert. Und gleichzeitig, das ist ja das, was wir immer machen, unsere Sprache wirkt ja Sowieso. Und dann, wenn ich doch weiß, worauf ich achten kann, dann achte ich natürlich drauf, weil ich dem Menschen natürlich damit auch was Gutes tue, wenn ich zum Beispiel, wir haben vorhin drüber gesprochen, diese negativen Sachen weglasse, diese Verneinungen weglasse, sondern halt so spreche, dass es für sie besser wird. Aber du wolltest gerade was sagen, Kai-Uwe.
Ja, genau. Also wir verändern ja Dinge,
ja.
Gedanken, Gefühle. Und natürlich, wenn ich dich jetzt sage, oder wenn ich dir jetzt sage oder dich jetzt bitte, denk doch mal an eines deiner schönsten Momente in deinem Leben.
Mhm, habe ich.
Mhm, wunderbar. Und wie fühlst du dich jetzt anders als vorher?
Schön, leicht.
Ja, genau. Ich meine, das ist ja schon eine Veränderung.
Genau. Und das ist, glaube ich, auch legitim, das überall einzubauen. Also da habe ich auch keine Hemmung. Also ich mache ja auch manchmal so Traumreisen, sowas mache ich auch, das mal die Augen zu machen, das ist ja am Ende, das ist ja alles unsere Vorstellungskraft, was wir machen, mehr oder weniger. Das finde ich auch total schön. Ich hatte aber jetzt noch eine Sache, bevor wir jetzt in die NLP-Richtung so eintauchen wollen, was wir gar nicht wollen, weil es ja, du hast richtigerweise gesagt, es ist kein NLP-Podcast, sondern es geht ja ums normale Leben und darum, wie wir praktisch uns wandeln können, um, ich sag mal, die Welt am Ende so zu hinterlassen, dass auch unsere Kinder und deren Kinder hier auch noch schön weitermachen können. Du hattest vorhin erwähnt, Kai-Uwe, dass du, wenn du in Unternehmen bist, häufig es erlebst, dass vielleicht dieser Zweck der Existenz, hattest du erwähnt, womöglich nicht ja. deckungsgleich ist. Und das erlebe ich auch immer häufiger, dass das nicht gleich ist. Und ich bin so ein bisschen gehemmt immer an der Stelle, wenn das passiert, was ich ja gemacht habe und was auch manche andere machen, dass sie sich dann selbstständig machen und was ganz anderes machen. Das ist ja schön und gut. Ist es die Lösung für alle, dass sie sich selbstständig machen oder gibt es noch die Situation, Nein. dass sie sagen, okay, ja, ich bin voll und ganz richtig hier. Ich weiß, dass ich als, was weiß ich, Assistentin von dem und dem genau das Leben führe hier tagsüber, was ich mir immer gewünscht habe. Das gibt es doch hoffentlich auch noch, oder?
Ja, das war jetzt ein Beispiel. Genau. sehr viel Liebe habe ich, wenn dann gesehen wird, es ist nicht der und der Kollege daran schuld, dass es jemandem schlecht geht, sondern wenn dann verstanden wird, ach so, ich kann den nicht verändern, sondern ich kann nur meine Einstellung dazu verändern. Mhm. Okay, dann lass doch mal da so ein paar Dinge ausprobieren, in den nächsten Wochen, wie sich Personen selbst verhalten, wie sie mit ihrer Einstellung an die Arbeit gehen, wie sie mit ihrer Einstellung überhaupt gegenüber den anderen gegenübertreten. Und da ist dann so viel von Wandel in der Person vorhanden, die dann manchmal auch ganz andere, einfach durch eine Intervention, ganz andere Gefühle hat oder Glaubenssätze hat in bestimmten Situationen und sich dann selbst anders verhält und das Auswirkungen hat auf das gesamte Umfeld. Also mein Lieblingssatz ist, verändere dich selbst und du veränderst die ganze Welt. Klammer auf, um dich herum, Klammer zu. Ja, und das ist so. Also wir sind ja in Systemen und Systeme können nur existieren, indem sie so sind, wie sie sind. Und wenn sich eine Person oder eine Sache in einem System verändert, dann hat das Auswirkungen auf das gesamte System. Und dann verändert sich notgedrungen auch die Umgebung. Oder es kommt zu einer Spaltung, weil diese Veränderung darf sich einfügen ins System. Und ganz oft durch diese Erkenntnis, selbst etwas verändern zu können oder nur sich selbst verändern zu können, macht das schon so viel aus, dass dann sagt, ach so, ja, also dann mache ich das doch. Oder dann die Erkenntnis, was ist denn dein Wozu, warum du immer noch das Gleiche machst wie bisher? Hm. Ja, also wir verändern meistens unser Verhalten nur dann, wenn der Gewinn aus unserem Verhalten niedriger wird als der Verlust durch das Verhalten.
Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist aber... Ja, ich wollte noch was sagen.
Auch wenn das Verhalten manchmal selbstschädigend ist oder nur meckern, nur dieses an der gleichen Arbeitsstelle bleiben über viele Jahre und dort immer den gleichen Tiraden runterrasseln und die anderen sind schuld. Dieses Sicherheitsbedürfnis von vielen Menschen nichts verändern zu wollen, weil das ist bekannt. Das ist der normale Tagesablauf. Da ist dann wirklich eine Hemmschwelle da, sich selbst zu verändern, in einen Wandel zu gehen, weil das Ungewisse viel zu groß ist. Mhm. Was denn dann kommen mag? Ja, und das sehe ich ja, sehen wir ja auch draußen, Energie, die Wende, die muss kommen, weil so wie wenn wir so weitermachen wie bisher, wird es nicht mehr lange dauern, bis Richtig. Es so nicht weitergeht.
Wobei ich da auch tatsächlich so ein positives Beispiel erkenne, wie im Kleinen, so im Großen, als Deutschland angefangen hat, die PV-Anlagen zu fördern mit dem EEG. Das ging jetzt ab 2000 los und tatsächlich so zwischen 2004 und 2008, ein Stück weit noch nach 2012 hin, sind ja extrem viele Photovoltaikanlagen in Deutschland gebaut worden. Und da haben dann auch negative Stimmen gesagt, Mensch, was soll das denn bringen? Das ist natürlich jetzt kein Einzelner, sondern es ist ja schon mal ein ganzes Land gewesen. Aber das eine Land ist ja ehrlicherweise im Vergleich zum Rest der Welt auch wieder nur 80 Millionen zu. Ich weiß gar nicht, damals 6,5 Milliarden oder sowas. Mittlerweile sind wir ja Richtung 8 Milliarden unterwegs, Menschen. Und gleichzeitig kann man da ja auch im Nachhinein sehen, dass die Entscheidung eines einzelnen Landes, was gerade mal, was es sich unter einem Promille der Weltbevölkerung ausmacht, dazu geführt hat, dass in vielen anderen Ländern ja auch darauf reagiert wurde. Andere Länder uns natürlich ehrlicherweise links und rechts überholt haben. Aber ich bin mir ganz sicher, dass durch die Anschubfinanzierung des EEG damals in Deutschland so viele Anlagen gebaut worden sind, die Erfahrung gemacht wurde, wie man die besser fertigen kann, billiger fertigen kann, effizienter fertigen kann, dass es dann in der Folge natürlich dazu geführt hat, dass andere Länder, gerade die Chinesen, die sind ja Weltmeister im Kopieren, das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern wirklich ganz positiv gemeint, das übernommen haben, noch ein bisschen besser gemacht haben und mittlerweile es einen Photovoltaikmarkt weltweit gibt, wo natürlich wir womöglich mit unserem Geld die Anschubfinanzierung gemacht haben, es aber am Ende, glaube ich, sinnvoll gewesen ist, dass wir es gemacht haben. Und ich finde den Satz sehr schön, dass wir uns selber verändern dürfen und dann in der Folge alles andere sich auch verändert. Und in dem Fall nicht nur um uns herum, sondern, ja gut, am Ende ist alles um uns herum, aber dass es die ganze Welt umspannt hat an der Stelle, zumindest die wir jetzt hier auf der Erde kennen. Sehr schön.
Ja, genau.
Gut. Uwe, lass uns allmählich zum Ende kommen. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, da wolltest du auf jeden Fall noch drauf hinweisen und dieser Loop ist dir noch offen und das wolltest du gerne ansprechen, dann darfst du das gerne nochmal unterbringen. Ansonsten darfst du noch sagen, wie man dich am besten erreichen kann, über welchen Kanal du am besten angesprochen werden möchtest.
Ich bin bei LinkedIn, Instagram und Facebook unter Kai Uwe Berdig und meine Homepage ist kaiuweberdig.com. Komm.
Gut.
Genau. Und wer etwas für sich tun mag, der darf darüber nachdenken, wie er mit sich selbst umgeht. Wie liebevoll. Ich danke euch fürs Zuhören.
Vielen Dank, Herr Uwe, fürs Interview. Ich freue mich aufs nächste Wiedertreffen. Hoffentlich unter den Top 7 bei Germany's Next Speaker Star in Langen.
Ja, im Halbfinale in Langen, natürlich.
Genau. Tschüss.
Ah, sehr schön. Vielen lieben Dank. Macht's gut. Ciao.
Energie im Wandel. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
Aus dem Podcast mit Kai-Uwe habe ich einige Punkte mitgenommen. Das Erste, was ich mir notiert habe, ist das, was ich denke, auch in meinem Leben passiert. Das heißt, ich darf mir mehr Gedanken machen über die Art und Weise, wie ich denke, weil tatsächlich das meine Zukunft bestimmt. Und dann hatten wir noch über Glaubenssätze beziehungsweise limitierende Überzeugungen gesprochen. Und da ist es tatsächlich so, dass jeder von uns sich die Welt so denkt, wie sie für ihn ist, weil jeder ja auch eine ganz eigene Realität hat. Kai-Uwe hat das schöne Beispiel gebracht, wenn wir zusammen durch die Stadt gehen, hat jeder danach ganz andere Sachen gesehen, gehört, wahrgenommen. Und unser Gehirn ist ja tatsächlich so abgerichtet oder darauf optimiert, dass es Automatismen mag, um möglichst viel Energie zu sparen. Und das dürfen wir uns bewusst machen, dass wir vielleicht manchmal auch, ich sag mal, so Abkürzungen, so Glaubenssätze uns einprogrammiert haben, die natürlich energiesparsam sind, was ja vor dem Hintergrund der Energieeffizienz gut ist, die uns aber vielleicht nicht unbedingt dahin bringen, wo wir eigentlich hinwollen. Schön fand ich auch den Spruch, es ist nie zu spät, die Erinnerung an eine glückliche Vergangenheit zu haben. Das heißt, wir überlegen uns das ja dann sowieso, was wir glauben wollen, was wir wahrnehmen wollen. Und das geht auch für die Vergangenheit und nicht nur für die Zukunft. Und dann war natürlich der Spruch cool, verändere dich selbst und du veränderst die ganze Welt um dich herum. Ich glaube, dass tatsächlich es nicht nur das um mich herum ist, sondern dass wir das nach außen ausstrahlen und auch dann viel mehr verändern können. Ich hoffe, dass euch die heutige Folge wieder gefallen hat und ihr zum Thema persönlichen Wandel was mitnehmen konntet. Das ist natürlich jetzt keine klassische Energiewirtschaftsfolge, das weiß ich auch. Und gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass dieser persönliche Wandel die Grundlage dafür ist, dass wir auch in der Energiewirtschaft den Wandel hinbekommen. Schreibt mir gerne eure Rückmeldung und auch weitergehende Fragen bei Instagram und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!
Energie im Wandel. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im World Wide Web unter klaushartmann.de.